Ja, so haben wir jetzt zwei Lieder gehabt. Das erste, komm doch zur Quelle des Lebens, und dann auch jetzt, ich will von meinem Jesus singen. Ja, bei ihm ist die Quelle des Lebens und in seinem Licht sehen wir das Licht. Ja, so wollen wir auch nicht versäumen, die Menschen zu Jesus zu rufen. Ja, die Apostel haben es auch getan in der Zeit ihres Dienstes hier auf dieser Erde. Und wir möchten miteinander mal die erste Gläubige von Europa betrachten. Die erste Gläubige in Europa, wer war das? Die Lydia, genau. Apostelgeschichte, Kapitel 16, immer wieder sprechen wir auch hier darüber, weil es so eindrücklich ist. Und heute Morgen wollen wir mal schauen, wie sie zum Glauben kam und wie sie dann, wie auch ihr Gehorsam, also dieser wirklich, der beeindruckend war, muss ich sagen, wie beeindruckend ihr Gehorsam, wie konsequent sie war nach ihrer Bekehrung, ja, wie ihr Leben vollkommen verwandelt war und wie sie dann wirklich für Gott lebte. Ich möchte Apostelgeschichte 16 nur mal die Verse 9 bis 15 lesen. Wäre wertvoll, das ganze Kapitel zu lesen, aber ich möchte mich hier einmal darauf beschränken. Und dem Paulus erschien eine Vision bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Vision gesehen hatte, versuchten wir sofort nach Mazedonien zu reisen, überzeugt, dass uns der Herr dahin berufen hatte, um ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von dort nach Philippi, das die erste Stadt jenes Teils von Mazedonien ist, eine Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbat gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte, und setzten uns und redeten zu den Frauen, die da zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Ihr tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie uns, wenn ihr überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig geworden bin, dann kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie bat uns eindringlich. Ja, das sind wenige Verse, in denen sehr, sehr viel enthalten ist. Das ist ja eine Beschreibung der Bekehrung der Lydia. Und natürlich auch wie der Apostel Paulus mit dem Timotheus, er war ja auf dieser Missionsreise, wie Gott sie dahin gelenkt hat. Auch das haben wir immer wieder einmal betont und auch beleuchtet. Das lesen wir in den Versen vorher, wie sie nun auf der Reise waren, wie sie ihren Plan hatten, Predigen des Wortes und wie der Geist Gottes sie auch da umgelenkt hat, korrigiert hat, ja, damit sie genau an diesen Ort zur rechten Zeit ankamen. Ja, damals hat Gott noch durch Visionen gesprochen und hat sie ganz klar dorthin gelenkt. Es gibt auch viele, die sich heute immer noch auf Visionen gründen. Aber wisst ihr, das brauchen wir heute nicht mehr, weil wir haben heute das Wort, das Neue Testament, das maßgeblich auch für die Gemeinde ist. In diesem Wort Gottes haben wir das Vollkommene und wir lesen ja auch, wenn das Vollkommene kommen wird, wird das Stückwerk aufhören. Darüber gibt es verschiedene Auslegungen, aber ich glaube, dass es biblisch ist, wenn wir das so sehen, das Vollkommene ja ist das Wort. Das Neue Testament, das damals zu dieser Zeit, von der wir jetzt gelesen haben, noch nicht da war. Und auch so wie im Alten Bund, im Alten Testament hat Gott dann auch durch Visionen oder auch über die Propheten im Alten Testament dem Volk das kundgetan, was er sagen wollte, was er dann als seinen Willen kundtun wollte. Ja, die Lydia, sie kommt zum Glauben. Es ist wirklich beeindruckend, hier diese Geschichte zu lesen. Ja, die Lydia vor ihrer Bekehrung, sie war, was war sie? Man kann sagen, ganz klar, es wird uns hier zumindest nicht geschildert, sie war keine große Sünderin. Ja? Also keine, die in groben Sünden gelebt hat, lesen wir jedenfalls nicht. Wir lesen von ihrem Beruf, sie war eine Purpurkrämerin und ganz besonders, sie war gottesfürchtig. Unser Vater erzählte manchmal auch aus der früheren Zeit, es gab auch früher sehr viele und die Mehrheit der Menschen ist ja nicht gläubig, nicht wiedergeboren, also ungläubig. Ja. Aber im Gegensatz in der früheren Zeit, im Gegensatz zur heutigen Zeit, gab es viel mehr gottesfürchtige Menschen. Ja, man kann gottesfürchtig sein, ohne wirklich den Glauben zu haben. Aber es war damals, kann man sagen, eine gute Zeit, weil gottesfürchtige Menschen, man spricht ja heute immer von dem Werteverfall, ja. Viele kennen diese Werte nicht mehr, die sich ja letztlich in Gottes Wort gründen. Man weiß heute nicht mehr, und das, man nimmt das heute auch wahr und man redet auch darüber, habt ihr schon mal von der Generation Z gehört, das sind die jungen Menschen heute, die sich weithin, wisst ihr, was die so alles wollen, das ist ganz interessant. Mit ganz oben auf der Wunschliste steht die 4-Tage-Woche. Habt ihr schon gehört? 4 Tage arbeiten, voller Lohnausgleich, viel Urlaub, viel Geld, ja, machen, was ich will. Gestern habe ich noch gelesen, eine Überschrift, diese Generation ist offen für andere Beziehungsformen. Ja, ja, da ist da zum Beispiel ein Bild von zwei Frauen mit einem Mann. Und alles Mögliche, ja. Man hat sich so weit entfernt und natürlich auch immer weiter, mit jeder Generation weiter, geht diese Entwicklung auch weiter. Natürlich, es muss so kommen, wenn man sich von Gottes Geboten immer weiter entfernt und natürlich ganz tragisch sogar die großen Kirchen, wo es viele Millionen Christen angeblich gibt, da ist auch fast nichts mehr da. Viele große Kirchen, baulich noch da, große Gebäude, aber keine Kraft, kein Licht, da geht nichts davon aus. Aber damals gab es noch viele gottesfürchtige Menschen und die Lydia gehörte dazu. Ja, und wie gut ist es auch für ein Volk, wenn es gottesfürchtige Menschen gibt. Wir kennen auch noch nicht wenige, muss ich sagen, ja, das sind sehr anständige Menschen, die, ja, muss man sagen, die führen ein Leben, das nicht anstößig ist. Sie bemühen sich auch im Miteinander, zum Beispiel im Geschäftlichen. Ja. Sie haben wirklich das Ursprüngliche noch in sich und leben das auch, ohne gläubig zu sein. Und die Lydia war auch so eine. Aber wir sehen auch ganz klar, das müssen wir hier betonen an dieser Stelle, jeder Mensch braucht diese Neugeburt. Ohne diese Neugeburt, von der Jesus dem Nikodemus in Johannes 3 sagte, wird niemand in das Reich Gottes kommen. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Von Neuem geboren werden, Buße und Bekehrung. Und sie war eine Gottsucherin, das ist das Schöne. Ja, sie war auf der Suche, sie verlangte, sie merkte, es fehlt mir etwas. Wir lesen das jetzt hier nicht im Detail, in den Einzelheiten, was sie so vorher gedacht hat, was sie empfunden hat. Aber ich bin ganz sicher, sie war eine Gottsucherin. Sie suchte Gott, sie betete. Sie kamen zum Gebet zusammen. Ja, welch eine spektakuläre Versammlung, oder nicht? Ein paar Frauen am Fluss. Nicht 1000 Personen, heute meint man immer, man muss was Großes aufziehen. Ich weiß nicht, wie wir so denken würden, wenn Gott uns irgendwo hinführt und da ist ein Mensch. Natürlich, es waren ein paar Frauen, ja, aber wenn wir auch denken, ist doch nur wirklich jetzt nichts Besonderes. Ja. Was soll das hier schon werden? Aber nein, der Paulus und Timotheus, sie denken nicht so. Sie wissen genau, hier gehören wir hin. Vers 10 haben wir gelesen, die waren überzeugt, dass der Herr sie dahin berufen hat, um das Evangelium zu predigen. Das ist wichtig. Und auch wir können diese Überzeugung, diese Gewissheit bekommen, auch in unser Herz, dass das, was wir tun, Gott gewollt ist. Ja, auch viele Christen heute tun vieles, aber vieles, was Gott eigentlich nicht will. Man geht eigene Wege auf fromme Weise. Mögen wir das nicht tun? Ja, Paulus war auch einer, der mit Gott lebte und der immer wieder dann auch erlebte, wie Gott ihn auch geführt hat. Also sie kommen dort an das Wasser und die Lydia, eine Purpurhändlerin, muss man sich mal vorstellen, man kann auch eigentlich sagen, sie war eine wohlhabende Frau. Ja? Purpur war ja nichts Billiges, soll man sich das mal vorstellen, eine vornehme Frau, eine wohlhabende Frau. Und nun lesen wir ja auch, dass der Paulus und Timotheus, sie kamen dann und redeten zu den Frauen. Sie setzten sich dazu und redeten zu den Frauen, die da zusammenkamen, Vers 13. Und jetzt, das Ganze wird interessant, in Vers 14 heißt es ja dann, dass die Lydia zuhört. Es wird ja ausdrücklich hervorgehoben, Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Es steht jetzt nicht von den anderen, es waren ja mehr da. Vielleicht haben die anderen sich's nur angehört, ich weiß es nicht, aber ein wesentlicher Grund können wir auch sehen wir in dem Vers dann noch, weil da heißt es dann, ihr tat das, der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Hier geht es natürlich nicht einfach nur um etwas anzuhören. Wie viel hören wir, ja? Vielleicht irgendwie eine Radiosendung, na, man hört zu, gut, ist interessant vielleicht. Aber das ist nicht das Hören, um was es hier geht. Auch nicht das Hören, wie die meisten in den Gottesdiensten hören. Ja, man hört. Aber es ist nicht das Hören hier. Dieses Hören, ja, das hat wirklich Gott gewirkt. Sie war wirklich dabei. Sie hatte einen Sehnen in ihrem Herzen, das nun zur Erfüllung kommt. Der Herr hat ihr das Herz aufgetan. Aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir haben sollten und eine Gewissheit im Herzen, dass wir selbst das Herz eines Menschen nicht auftun können. Wie viele mühen sich verzweifelt um andere Menschen, dass die doch zum Glauben kommen. Wunderbar, das ist auch gut. Aber wisst ihr, man kann auch da menschlich zu viel tun und letztlich verschließt sich der Mensch noch viel mehr. Wir sollen Werkzeuge Gottes sein, richtig. Wir sollen durch unseren Wandel den Glauben vorleben, vielleicht auch in der Familie und da, wo es darauf ankommt, natürlich auch mal reden. Aber die Bekehrung selbst, die ja hier mit dem Öffnen des Herzens beginnt, die können wir nicht tun. Das ist ein Werk Gottes. Und darum sollten wir vielleicht viel mehr beten. Herr, tue du die Herzen der Menschen auf. Weil wenn Gott das tut, dann sind sie auf, sind sie geöffnet. Und dann ist freie Bahn für den Sohn Gottes, dort einzuziehen. Das ist so bewegend, das hier zu lesen. Der Herr tat ihr das Herz auf. Es steht ja hier auch. Das ist wichtig, vergessen wir das nicht. Der Herr muss das Herz des Menschen auftun. Und sie hat dann wirklich darauf Acht, was Paulus redete. Und ich glaube, es war ja das Evangelium, diese frohe Botschaft, dass Jesus gekommen ist in diese Welt, dass er sein Blut, sein Leben auch für sie gegeben hat. Und ich glaube, das war wie Balsam für diese suchende Seele. Es steht ja nicht beschrieben, wie es ihr wirklich ging. Auf jeden Fall, sie hat gehört. Ich glaube, sie saß da. Es ging in sie hinein, über ihre Ohren, in ihr Herz. Ja? Und es war einfach genau das, worum sie schon lange gebetet hatte. Das kommt jetzt zur Erfüllung. Ist das nicht wunderbar? Sie bekehrt sich, sie kommt zum lebendigen Glauben. Der Glaube kommt aus der Predigt. Hier sehen wir es, Paulus redete. Es war das Evangelium, das sich in dem Wort Gottes gründete. Und immer auch gründen muss. Römer 10, Vers 17 kann man nie oft genug sagen. Der Glaube kommt aus der Predigt oder aus der Verkündigung. Die Predigt aus dem Wort. Und was macht man heute? Es gibt Prediger, die haben keine Bibel mehr. Die brauchen sie nicht mehr. Jemand erzählte kürzlich, auf dem Evangelischen Kirchentag wird die künstliche Intelligenz eine Predigt halten. Habt ihr das schon gehört? Künstliche Intelligenz, KI heißt das, ja. Und jetzt hat einer, der da maßgeblich bei der Entwicklung beteiligt ist, der warnt schon dafür, die Menschheit könnte ausgelöscht werden dadurch. Es kommen Ängste auf, ja. Ja, natürlich, aber jetzt nur mal so ganz nebenbei gesagt, hat nichts mehr mit Vollmacht zu tun. Das hat nichts mit Führung Gottes zu tun. Auch wenn sich ein Prediger vielleicht im Internet etwas runterlädt und irgendetwas abliest. Hier war der Geist Gottes am Wirken. Und die Apostel, sie waren gelenkt vom Heiligen Geist. Sie haben kein Eigenleben geführt, sie haben sich lenken lassen vom Geiste Gottes. Und deshalb konnte Gott hier auch handeln. Und Paulus redet das Wort. Er weiß, hier ist mein Platz, jetzt gilt es, jetzt kommt es auf mich an. Und Gott wirkt durch ihn. Epheser 1, Vers 13 wollen wir noch dazu lesen. Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13. Da heißt es, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, das Evangelium von eurer Errettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt. Das Wort der Wahrheit. Da gehört vieles dazu. Ja, heute wird oft verschwiegen, dass der Mensch verloren ist. Wir müssen darüber sprechen, dass der Mensch verloren ist und dass er nichts anderes verdient hat als die ewige Verdammnis. Und dass er nur durch Buße und Bekehrung diese Neugeburt erleben kann. Das ist ganz wichtig. Und niemand, der seine Verlorenheit erkennt im Licht Gottes, wird zum wahren Glauben durchdringen. Das geht nicht. Von was soll ich mich denn bekehren? Von was brauche ich Errettung, wenn nicht davon? Ja? Von meinen Sünden, von meiner Schuld. Wir können mit unseren Sünden nicht vor Gott bestehen. Aber hier tut der Herr dieses Wunder. Er tut ihr das Herz auf. Sie kommt zum Glauben. Und es steht ja nicht hier, wie lang das alles gedauert hat. Aber es heißt dann in Vers 15, als sie aber getauft worden war und ihr Haus. Da kann man jetzt viel zwischen den Zeilen lesen, auch davor, zwischen den Versen. Es muss gewaltig gewesen sein, was sich da ereignet hat an dem Fluss. Es muss wirklich gewaltig gewesen sein. Der Geist Gottes wirkt. Er wirkt diese Buße und Umkehr, diesen Glauben in der Lydia. Und ihr ganzes Haus, sie hat also noch eine Familie wohl gehabt. Ja? Und alle wurden sozusagen hier mitgenommen. Der Geist Gottes konnte gewaltig wirken. Sie kommen alle zum Glauben. Und dann sehen wir auch gleich die Frucht des neuen Lebens bei ihr. Wir lesen ja auch in Matthäus 7, Vers 16, sagt Jesus, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Am Baum erkennt man die Frucht oder an der Frucht erkennt man den Baum. Ja, ist doch ganz klar, das weiß jeder Gärtner. An einem Apfelbaum wachsen Äpfel. Ja, welche Früchte wachsen an unserem Lebensbaum? Und hier bei der Lydia ist es wirklich so wunderbar, das hier zu sehen. Sie sagt, wenn ihr überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig geworden bin, dann kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie bat uns eindringlich. Natürlich, wir sehen auch, sie ließ sich taufen. Damals gab es die Kindertaufe nicht, noch nicht. Das heißt, der Mensch kam zum Glauben, er bekehrte sich, Gott schenkte ihm das neue Leben, die Vergebung, die Heilsgewissheit, den Frieden. Und dann ließ er sich taufen, so wie auch der Kämmerer. Ja, sie ließ sich sofort taufen, da war jetzt keine große Zeitspanne dazwischen, wie es heute oftmals gehandhabt wird, was vielleicht auch gute Gründe hat, weil man erst einmal die Echtheit des Glaubens vielleicht sehen möchte, ob es auch wirklich alles stimmt. Aber sie ist gehorsam. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Gläubige ist gehorsam. Wir lesen in Hebräer Kapitel 11 von Abraham, dass er durch den Glauben gehorsam wurde. Hier sieht man sofort den Gehorsam. Es war ganz klar. Und das braucht ihr niemand zu sagen. Sie wollte das. Sie verlangte danach. Wir lesen das hier nicht so in den Einzelheiten beschrieben, aber wir können davon ausgehen, dass der Apostel ihr nicht alles gesagt hat. Es war ihr ganz klar. Sie ließ sich taufen. Ein neuer Anfang mit dem Herrn war gemacht. Ein neues Leben hat begonnen. Und dann, was jetzt? Sie verlangt nach der Gemeinschaft. Ist das nicht schön? Ja, sie lässt natürlich auch die Apostel dann teilhaben. Sie nimmt sie in ihr Haus auf. Und ich glaube, da hat sie nun alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diese Liebe zu zeigen. Ja. Ich denke, da wurde bestimmt auch aufgetischt, da wurde gegessen. Aber das Wesentliche war ihr doch, sie freute sich an diesem neuen Leben, das sie in Jesus gefunden hatte. Ja, und sie wollte nun auch den Aposteln Gutes tun. Sie lud sie ein, bleib doch da. Und es ist so schön hier zu sehen, sie bat uns eindringlich. Ich weiß nicht, wie das jetzt aussah. Vielleicht war es ja so, dass der Paulus und Timotheus, wir müssen ja weiter, ja, wir haben ja noch was vor, wir müssen noch hier und dort predigen, ist ja gut, du bist jetzt zum Glauben gekommen und wir müssen weiter, wir haben noch viel vor. Gott will uns auch noch an anderer Stelle haben. Wir lesen jetzt hier nicht, dass sie da jetzt geblieben sind, lesen wir jetzt gar nicht. aber ich gehe einfach mal davon aus. Und da sehen wir auch, wie wichtig die Gemeinschaft ist. Es wird heute oft auch versäumt, jeder lebt so für sich. Aber es ist wichtig und es gehört dazu. Und das ist keine vergeudete Zeit. Teile dein Leben auch mit anderen. Ich glaube, das ist schon wichtig. Das soll so sein, das will der Herr auch haben. Wir lesen ja, und das Wort, wer hier ist, der wird es sehr oft hören. Ich werde es auch noch einmal zitieren, Apostelgeschichte 2, 42, wo es heißt, sie blieben aber treu oder beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Ganz wichtig. Das gehört alles zusammen. Diese vier Punkte sind wichtig. Und wir sollten uns nicht einen Punkt herausgreifen und die anderen drei beiseite lassen. Machen viele. Ja, wie viele gehen in eine Gemeinde? Das ist gut. Aber in Wirklichkeit suchen sie keine Gemeinschaft. Sie kommen, sie gehen, sie verschwinden schnell wieder. Sie sind nicht wirklich an Gemeinschaft mit dem anderen interessiert. Das ist nicht gut. Ja, das Abendmahl will man vielleicht auch noch. Man ist im Gebet dabei, im Gottesdienst, aber mehr will man nicht. Ja, und dann kommt es so, wie es halt dann auch oftmals kommen muss. Ja, man scheitert, man kommt in einer Sackgasse an, auch im eigenen Leben. Das brauchen wir. Wir brauchen alles. Wir brauchen die Lehre der Apostel, wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen das Brotbrechen und das Gebet. Alles hier, dieses gehört zusammen. Und es war in ihr so, bleib doch da. Ja, jetzt kommt in mein Haus. Ja, vielleicht wollte sie einfach noch mehr hören. Ja, es muss einfach herrlich gewesen sein, glaube ich, dann das mitzuerleben, was sie erleben durften. Ja, der Apostel, ja, und die Apostel. Das ist wirklich so schön. Und so soll es auch sein. Sei auch du offen für Gemeinschaft. Suche diese Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft dient auch zur Stärkung des Glaubens. Ja, sie liebte Gemeinschaft. Lebst auch du die Gemeinschaft? Gemeinschaft bedeutet, ich habe etwas gemein. Wisst ihr, und manchmal denke ich, so ist die Welt dafür ein Vorbild. Gemeinschaft. Es gibt Vereine, da tut man etwas vereint, ja, zusammen. Ja, und da gibt es tatsächlich sehr beeindruckende Beispiele, die die Welt uns gibt. In manchen Vereinen. Wie viel Zeit wird da investiert, ja? In das Miteinander. Natürlich, sie haben den Herrn nicht, aber es ist ihnen irgendwie klar, ja, es tut uns gut, wenn wir zusammen sind. Heute sind die Menschen oder leben vielfach isoliert, jeder für sich. Mensch, da gibt es heute Fälle, wo ein Nachbar stirbt und man merkt, und die anderen im Haus merken es monatelang nicht. Naja, da war halt mal ein, ja gut, hat man gar nicht so registriert, da ist einer. Früher war es so, wenn der Vater noch erzählte, auf dem Dorf war ein Zäunchen im Garten, eine Tür mittendrin, und wenn eine Frau was gekocht hat oder es fehlte Salz, dann ging man eben zur Nachbarin. Oft meistens standen die Türen sogar offen. Es gibt noch solche Dörfer, da ist das immer noch so, da wo unsere Tochter gerade wohnt und die Ausbildung macht in der Nähe. Da ist meist den ganzen Tag offen. Ja. Auch bei den Leuten, die das Zimmerchen vermietet haben, da kann sie immer reingehen. Da ist ein Schlüssel von außen sogar. Stell dir vor, du kannst reinkommen. Komm rein. Ja. Heute ist das nicht mehr so. Meistens nicht mehr so, aber früher war es so. Ja, man war offen für den anderen. Man hat sich interessiert, wie geht es dir? Man hat gefragt, wie geht es dir? Wenn es einem schlecht geht, hat man vielleicht irgendwie geholfen. Das ist heute auch nicht mehr der Fall. Nur ich. Ego. Ja. Aber diese Gemeinschaft, sie ist gut, sie ist nötig, sie ist wichtig. Und so wollen wir einfach mitnehmen, dass es auf unser Leben ankommt. Ja, sie nahmen die Apostel auf, so wie Rahab die Boten Gottes aufnahm. Wir lesen davon in Hebräer 11, Vers 31. Jetzt schlagen wir das noch einmal auf. Hebräer 11, dieses gewaltige Kapitel von den Glaubenshelden. Hier heißt es nämlich in Vers 31, durch Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschaft damit Frieden aufgenommen hatte. Ja, lasst uns daraus lernen, wir wollen das einfach mitnehmen in unser Herz. Ja, und sie war ihrem Ganzen, nicht nur ihrem ganzen Haus, sondern ihrem Heimatort zum Segen. Wir lesen ja dann auch in der Offenbarung, dass es in Thyatira eine Gemeinde gab. Ja, ist das nicht wunderbar? Und der Anfang oder der Grund wurde gelegt in dem Haus der Lydia. Ja, und da wollen wir einfach auch aus dieser Geschichte mitnehmen, dass wir nicht zu gering denken sollen. Wollen wir denken an die Versammlung an dem Fluss mit ein paar Frauen. Es steht ja auch nicht, wie viele, aber da gingen sie hin. Sie waren sich bewusst, hier ist unser Platz. Und sie haben einfach, weil sie überzeugt waren, blieben sie da und sie redeten das Wort zu diesen Frauen. Gott tut sein Werk, sie kommt zum Glauben und es geht immer weiter. Sie wurde zum Segen. Ja. Es ging Licht von diesem Hause aus, ja. Licht und Wärme. Und weitere Menschen, das sehen wir dann auch da an der Tatsache, dass die Gemeinde dann gab, weitere Menschen kamen zum Glauben. Ja, und man kann auch sagen, der Anfang des Evangeliums in Europa war hier, bei dieser Versammlung am Fluss, bei dieser unscheinbaren Versammlung, die man heute vielleicht ganz geringschätzig, wo man vielleicht ganz geringschätzig drüber reden würde, was ist das schon? Ein Mensch, der zum Glauben kommt, kann wieder für viele andere der entscheidende Anstoß sein, auch zum Glauben zu kommen. Und deswegen denke nie gering, wenn du einem Menschen begegnest. Bete darum, wo Gott dich haben will, wo und wie er dich gebrauchen will. Und wenn er dir einen Menschen aufs Herz legt, vielleicht auch einem Menschen vielleicht ein Traktat zu geben oder irgendetwas zu sagen, dann tu es. Vielleicht hat Gott auch da etwas vor. Vielleicht auch, wenn du unterwegs bist. Ja, Menschen aus aller Herren Ländern sind hier und auch in Deutschland unterwegs. Stell dir vor, du gibst vielleicht einem Menschen ein Traktat aus dem Ausland. Er liest es, ja, er nimmt es und er kommt zum Glauben. Ich habe in der vergangenen Woche, stellt euch mal vor, das will ich zum Schluss erzählen, das habe ich vorhin ganz vergessen, einen Bundestagsabgeordneten getroffen von der CDU. Könnt ihr euch das vorstellen? In Oberderdingen. Ja. Und hat auch ein Traktat bekommen. Da habe ich gedacht, das muss jetzt unbedingt sein. Und wie es halt dann so ist, dann werden schnell alle gläubig. Ja? Wenn er merkt, oh, das ist ein Christ, die Politiker, die können reden. Also ja, er wird sich auf jeden Fall bei mir melden. Mal sehen, ob er es tut. Wir suchen ja Wähler. Ne? Aber ich habe ihm gleich gesagt, dass ich nicht politisch bin. Ich bin ein Christ. Wollen nach der Bibel leben und naja, und werde auch für ihn beten und so weiter. Er hat sich schon gefreut und so. War schon auch mal schön, so einen jungen Politiker zu sehen. Aber da kam mir auch so in den Sinn, ja. Ja, jetzt ist er da. Ich habe ihn auch erkannt, vom Äußeren her, weil ich schon mal auf dem Bild gesehen habe. Ich stell mir mal vor, ich müsste ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt nicht, dass ich jetzt ihn besonders behandeln soll und jetzt gerade ihm etwas geben und den anderen nicht, so meine ich das nicht. Aber mir wurde klar, ja, jetzt, ja, was soll ich, jetzt kommt es doch wirklich drauf an, oder nicht? Bin halt schnell zum Auto gegangen, Traktat geholt und ihm gegeben. Mehr war es nicht, ja. Nicht viel Worte gemacht, aber wer weiß, vielleicht bewegt der Gott das Herz dieses Mannes. Und er kommt zum Glauben, wäre doch wunderbar, oder nicht? Und das ist einfach das, was ich sagen will, es kommt auf uns an. Dass wir einfach beten, Herr, wo willst du mich gebrauchen? Wir leben doch in dieser Welt, wir gehen hier und da hin. Wir haben so viele Möglichkeiten, die wir meistens verstreichen lassen. Aber machen wir doch von den Gelegenheiten Gebrauch, wirklich auch dieses rettende Evangelium weiter zu sagen. Denn vielleicht hat Gott da auch noch etwas vor mit dem Menschen, dem du begegnest. Nehmen wir es einfach mit und beten wir, dass der Herr uns weiterführt, auch durch die neue Woche und wir die Zeit für ihn auskaufen. Amen. Wir wollen noch zum Schluss beten, wenn möglich wollen wir dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Güte, für deine Gnade und deine Treue, für dein Wirken auch in diesem Gottesdienst. Du bist mitten unter uns und wir durften dein Wort klar und deutlich hören, dein Wirken auch erleben an unseren Herzen. Ja, nun kommt es darauf an, dass wir danach tun und du mögest uns auch dabei helfen. Du mögest zum Wollen auch das Vollbringen schenken. Bewahre uns auch vor eigenem Wollen. Ja, hilf, dass wir nur das wollen, was du willst. Dass wir in Übereinstimmung mit deinem Willen leben. Dass wir nach deinem Wort uns ausrichten, dass wir uns immer wieder neu auch daraus nähren, dass unsere Seelen nicht verkümmern, sondern dass wir uns aus deinem Wort nähren und wirklich, wie die Lydia dann auch nach ihrer Bekehrung, dass wir ganze Sache mit dir machen und dass wir Täter deines Wortes sind in allen Stücken. Segne du jeden Einzelnen unter uns, steh du jedem bei, auch in der neuen Woche. Sei besonders mit den Alten und Kranken. Du weißt auch, was da jeder braucht. Sei du jedem Einzelnen gnädig und steh du bei. Auch hier im Dienst mögest du helfen in der neuen Woche. Auch die Bibelfreizeit segnen, die wir ab Mittwoch dann haben werden. Auch das Missionsfest am Donnerstag. Führe du auch da viele herzu. Wirke du jetzt auch in den kommenden Tagen an den Herzen auch der Leser des Freundes- und Gebetsbriefes, dass sich noch viele melden und auch kommen, um dann von dir reich gesegnet zu werden. Ja, sei du einfach mit uns. Danke, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir wissen, dass du da bist. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.